Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Wir sprechen hier mit den Leuten, die in den Ministerien die Dinge umsetzen, die helfen sollen, das Schlimmste zu verhindern und das Land am Laufen zu halten. Die in den Krisenstäben sitzen, Programme auflegen, Geld locker machen, überlebenswichtige Dinge beschaffen oder, wie in diesem Fall, versuchen, die Versorgung sicherzustellen. Das soll eine Art Blick in den Maschinenraum der Bundesregierung sein. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und ich möchte auch heute wieder mit einem Beamten der Bundesregierung über das sprechen, was jetzt getan wird. Rainer Giesübel ist promovierter Agraringenieur, heißt also Dr. Giesübel, und arbeitet seit über 30 Jahren für das Ministerium, das in dieser Zeit immer Ernährung und Landwirtschaft im Namen trug, früher auch die Forsten, zwischendurch den Verbraucherschutz. Rainer Giesübel ist seit anderthalb Jahren Abteilungsleiter und trägt daher die Amtsbezeichnung Ministerialdirektor. Guten Tag, Herr Giesübel.
Guten Tag, Herr Siebert.
Herr Giesübel, Sie sind Planungsbeauftragter des Bundesministeriums. Klingt ein bisschen nach Sozialismus, nach Planungskommission. Was macht ein Planungsbeauftragter?
Also meine Funktion ist nicht die in der staatlichen Planung, wie das früher mal war, sondern meine Funktion ist einfach, Grundsatzpapiere über die Weiterentwicklung der Politik anzufertigen, auch der Leitung dann Vorschläge zu machen, wie das eine oder andere gehen könnte, zum Beispiel gemeinsame Agrarpolitik, welche Optionen haben wir da, was könnte getan werden. Und das machen wir in einer Einrichtung, die heißt Planungsgruppe, die ist schon sehr alt, seit den 70er Jahren gibt's die. Und dort sind die Grundsatzreferate des ganzen Ministeriums beheimatet und mit diesen arbeiten wir eben die besagten Vorschläge aus.
Das heißt, Sie planen nicht, wie viel Kartoffeln oder dass man dieses Jahr vielleicht weniger Reis oder Raps anbauen sollte?
Nein, diese Art von Planung ist lange passé.
Und die liegt ja auch bei den Erzeugern selbst.
Genau so ist es und da zählt dann der Markt, was absetzbar ist und was gewünscht wird, das wird auch erzeugt. Im Moment haben wir allerdings eine Sondersituation, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Wir haben alle in den vergangenen Tagen und Wochen schon vor leeren Ladenregalen gestanden. Und die meisten von uns waren mehr oder weniger auch daran beteiligt, sie leer zu kaufen. Ich habe jedenfalls etwas mehr auf Vorrat gekauft. Sie auch?
Ich habe mein Einkaufsverhalten nicht geändert, weil ich darauf vertraue, dass es genügend gibt. Und wenn das eine oder andere Produkt mal an einem Tag nicht vorhanden ist, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Ich habe auch in den letzten Tagen festgestellt, dass sich die Situation in den Geschäften geändert hat, dass man doch das meiste oder das allermeiste bekommt und dass diese Situation der leeren Regale, glaube ich, ein bisschen auf den Anfang dieses Corona-Geschehens zurückzuführen ist, wo die Unsicherheit noch größer war.
Wir haben gerade erfahren, dass der Lebensmittelhandel 10% mehr Umsatz gemacht hat im Februar. Ist das eine Größenordnung wie sonst vor den Weihnachtsfeiertagen oder hat das eine andere Dimension?
Nun, Ostern steht vor der Tür, dann kommt dazu, dass sich Leute natürlich wirklich Gedanken gemacht haben, auch Sorgen gemacht haben und deswegen mehr gekauft haben. Dies mag alles zusammenspielen und dann verstärken sich Prozesse ja selbst auch. Wenn ich feststelle in einem Geschäft, dieses gibt es nicht und jenes gibt es heute nicht, dann mag es sein, dass bei der einen oder dem anderen es so im Kopf ankommt, jetzt muss ich aber schauen, dass ich meinen Bedarf decke und dann vielleicht auch mehr kauft als gewöhnlich und notwendig. Wir haben von Ministeriumsseite ja auch darauf hingewiesen, dass es keinen Sinn macht, Dinge zu horten, die dann unter Umständen weggeworfen werden müssen. Manche Dinge wie Mehl haben auch ein Ablaufdatum, das ist zwar ziemlich lange, nur wie gesagt, diese selbstverstärkenden Prozesse beobachten wir jetzt und wir sind da mit dem Handel auch ständig im Gespräch, werden langsam wieder anders.
Julia Klöckner, Ihre Ministerin und viele andere haben vor den sogenannten Hamsterkäufen gewarnt und sie als unsolidarisch gebrandmarkt. Aber gleichzeitig empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schon lange, einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für mindestens 10 Tage anzulegen. Kann man den Menschen also nicht übel nehmen, wenn sie das jetzt ernst nehmen, oder?
Das eine hat, glaube ich, mit Corona-Geschehen nichts zu tun. Dieses Anlegen eines gewissen Vorrats macht immer Sinn. Allerdings ging das ja in den letzten Tagen weit darüber hinaus. Da kann man dann schon von Hamsterkäufern reden. Also wenn ein normaler Zwei-Personen-Haushalt 20 Kilo Mehl einkauft auf einmal, dann ist das sicher ungewöhnlich.
Ihre Ministerin beteuert, die ganze Bundesregierung beteuert, unsere Versorgung mit Lebensmitteln sei gesichert. Was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das Kotelett, Kartoffeln und Käsebrote oder was ist gesichert?
Wir haben bei den wichtigsten Nahrungsmitteln eine Selbstversorgung in Deutschland, die ist über 100%. Bei Fleisch zum Beispiel 117%, bei Milch 113%. Also das sind schon mal Dinge, die ausreichend vorhanden sind. Auch sind die Läger in den Mühlen gut gefüllt zum Beispiel. Auch die Fleischwirtschaft arbeitet, wenn auch unter gewissen Schwierigkeiten im Moment, wegen der Pendler, die sie manchmal braucht, und der Saisonarbeitskräfte auch. Die einzigen Bereiche, wo wir einen hohen Importbedarf haben, ist Gemüse. Da liegen wir bei einem Selbstversorgungsgrad von 37% und Obst etwa bei 22%. Und wie wir alle wissen, kommt ein großer Teil unseres Gemüses, auch unseres Obstes, aus südeuropäischen Ländern, Spanien vor allem, aber auch Italien. Und wenn die Transportwege dann nicht mehr so einfach sind, und das stellen wir schon fest, die Transporte sind schwieriger geworden aus verschiedenen Gründen, dann kann es da zu Engpässen kommen. Dazu kommt, wenn wir in die Zukunft gucken, der Gemüse- und Obstanbau in Deutschland, aber auch in ganz Europa, ist abhängig von Saisonarbeitskräften.
Auf die Saisonarbeitskräfte würde ich gleich nochmal kommen. Sie sprachen eben schon vom Obst und Gemüse aus Südeuropa. Die Paprika, die ich gestern gekauft habe, kam aus Spanien. Die Dosentomaten aus Italien. Meine ostdeutschen Verwandten erinnern sich jetzt wieder sehr lebhaft an das Anstehen nach Südfrüchten, wenn es mal welche gab. Kommt das wieder, weil Obst und Gemüse in den stark von der Pandemie betroffenen Ländern nicht mehr geerntet und verladen werden können? Stehen wir wieder Schlange?
Ich glaube, zunächst mal stehen wir an wegen der Hygienemaßnahmen vor den Geschäften. Das ist das, was jetzt vordringlich ist. Aus unserer Sicht, auch nach unseren Gesprächen mit Handel, ist es so, dass die Versorgung mit allem, was wir gewohnt sind zu kaufen, sichergestellt ist derzeit. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass es in der Saison jetzt zu gewissen Knappheiten kommen wird. Aber das wird nicht dazu führen, dass wir nach Lebensmitteln anstehen müssen.
Stehen Sie im Kontakt mit den Landwirtschaftsministerien in Italien und Spanien oder ist das eine Verbindung, die in erster Linie auf der Ebene des Handels oder der Erzeuger stattfindet?
Wir sind mit den Ministerien in den anderen Mitgliedstaaten im Kontakt, vor allem, und das hat die Europäische Kommission ja auch deutlich gemacht, wenn es Probleme beim freien Warenverkehr auch mit Lebensmitteln gibt. Ich erinnere daran, dass das auch eingeführt wurden, Extraspuren für Lebensmitteltransporte und Ähnliches, weil schon erkannt ist, dass Lebensmittel und die Versorgung mit denselben ein ganz wichtiges Gut ist.
Wenn es jetzt um die Garantie geht, dass die Versorgungssicherheit sichergestellt ist, wie lange gilt diese Garantie?
Diese Garantie gilt so lange, wie wir keine weiteren Friktionen in den Transporten bekommen, solange unsere Logistiksysteme funktionieren und dieses ist aller Voraussicht nach gewährleistet.
Muss die Bundesregierung da regulierend eingreifen? Also sozusagen gibt es bei Ihnen im Haus jemanden, der sagt, also wir müssen jetzt folgende Dinge sicherstellen, wir müssen die Transportwege verbessern, erleichtern, regulieren oder ist das was eigentlich im Wesentlichen auf der Ebene der Händler selber läuft?
Die Lebensmittelkette ist ja sehr arbeitsteilig und das geht von der Versorgung mit Vorleistungen, also mit Düngemitteln zum Beispiel an, mit Saatgut, geht dann über die Aussaat und Pflanzung im Gemüsebereich, geht dann über die Verpackung, über das Verteilen, die ganze Logistikkette und endet dann, wenn es verarbeitet wird, noch lange nicht, sondern ist dann letztlich auch im Handel. Und dieses ganze System, da sind wir mit allen Beteiligten dieser Lebensmittelversorgungskette in engem und dauerndem Kontakt Wöchentlich finden da Besprechungen statt, wo wir auf bestehende Probleme hingewiesen werden, um dann reagieren zu können. Wenn der Bund oder beziehungsweise die Regierung eingreifen will in das Ernährungssystem, was Sie gerade ansprachen, dann sind wir noch lange so nicht so weit, dass wir einen Fall haben, wo dieses Gesetz dann griffe. Im Moment lösen wir die Probleme mit den Beteiligten zusammen und das hat bisher ganz gut funktioniert.
Müssen die Ihnen Bericht erstatten oder was erwarten Sie von denen?
Wie gesagt, wir sind wöchentlich in Kontakt und wir erwarten, und das passiert auch laufend, von den Beteiligten an der Lebensmittelkette, dass sie uns auf Probleme hinweisen, die wir dann angehen.
Gibt es dafür ein Beispiel?
Zum Beispiel Transport von Lebensmitteln aus anderen EU-Mitgliedstaaten.
Ja.
Da gab es Probleme an den Grenzen, LKW-Staus und Ähnliches. Und da waren wir dann mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur dabei, da auch und dem Innenministerium, die ja für die Grenzkontrollen, die eingeführt wurden, zum Teil verantwortlich sind, da Lösungen zu finden, indem eine bevorzugte Abfertigung dieser Transporte sichergestellt wurde.
Von der Grenzabfertigung mal abgesehen, gibt es andere Dinge, die die Erzeuger oder die Händler jetzt von Ihnen erwarten?
Dass wir auf die Problematiken, die an uns herangetragen werden, die Situation ist sehr beweglich, das hatten wir vorhin schon gesagt, dass wir darauf sehr schnell reagieren und deswegen sind wir auch rund um die Uhr tätig, um dann die Dinge, wo es klemmt, anzugehen.
Ich weiß nicht, ob das ein Randthema ist, aber es gibt ja staatliche Notreserven. Die sind ja auch, das ist ja auch gesetzlich geregelt und da wird Getreide, Reis, Erbsen, Linsen und Kondensmilch gelagert, dezentral an einer größeren Zahl von Lagerstätten in Deutschland. Spielen diese Notreserven bei den gegenwärtigen Überlegungen irgendeine Rolle?
Sie spielen keine Rolle, weil diese würden mobilisiert, wenn tatsächlich eine Versorgungskrise im Sinn des entsprechenden Gesetzes, das ist das Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz, vorläge und da sind wir noch weit davon entfernt.
Und hat mal jemand nachgeguckt, wie viele Erbsen wir jetzt eigentlich in unseren Lagern haben?
Ich denke nicht, dass es jetzt um die Erbsen geht, sondern es geht darum, ob wir in einer Versorgungskrise sind, um Notfallreserven zu mobilisieren nach dem Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz oder eben nicht. Und da sagte ich eben schon, davon sind wir weit entfernt. Vielleicht die zwei Kriterien, wann sowas mobilisiert wird. Wenn die Deckung des lebensnotwendigen Bedarfs an Lebensmitteln in wesentlichen Teilen Deutschlands ernsthaft gefährdet ist und wenn diese Gefährdung ohne Eingreifen der Bundesregierung in den Markt nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln zu beheben ist. Und von der Situation sind wir in der Tat weit entfernt.
Gelten für lebensmittelverarbeitende Betriebe jetzt eigentlich im Moment andere oder besondere Hygienevorschriften?
Die Hygienevorschriften gelten fort, die wir standardmäßig haben. Da gibt es keine besonderen.
Das heißt also, im Fall einer Pandemie, wo man damit rechnen muss, dass also auch Infizierte oder Kontaktpersonen in der Lebensmittelproduktion tätig sind, da reichen die bisherigen Kontrollen, die bisherigen Regeln für die Hygiene aus.
Nach allem, was wir wissen, wird das Virus nicht über Produkte, Lebensmittel verbreitet. Das, was auftreten kann, ist, und dieses Problem wurde auch an uns herangetragen, wenn in einem Lebensmittelbetrieb Fälle von Corona festgestellt wurden und dann Quarantänemaßnahmen verordnet werden, dann kann der Betrieb ins Stocken geraten. Allerdings hat das mit den Hygienemaßnahmen, die Lebensmittel betreffen, dann auch nichts zu tun.
Zu Ihrem Ministerium gehört auch das Friedrich-Löffler-Institut, das sich mit Tiergesundheit beschäftigt. Wir wissen, dass das Virus wahrscheinlich vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Gibt es Erkenntnisse, ob vielleicht auch der umgekehrte Weg, also die Übertragung vom Menschen auf Nutztiere beispielsweise, möglich ist?
Unser jetziger Kenntnisstand ist nein. Und das Friedrich-Löffler-Institut ist auch dabei, das nochmal durch Tests zu belegen, dass dem so ist. Aus derzeitiger Sicht keine Übertragung.
Ich spare mir jetzt alle Witze über Spaghetti mit Klopapier. Aber kann es sinnvoll sein, in einer Krisensituation bestimmte Lebensmittel zu rationieren oder jedenfalls den Verkauf zu regulieren?
Der Handel selbst hat ja bestimmte Maßnahmen bei einzelnen Produkten, haltbare Lebensmittel gemacht, dass man in haushaltsüblichen Mengen einkaufen darf nun. Und dieses ist, denke ich, die sinnvolle Maßnahme. Wie gesagt, wir sind nicht in einer Notfallsituation, wie ich sie eben dargestellt habe, dass staatliche Rationierungsmaßnahmen angesagt wären.
Gibt es denn irgendwelche Überlegungen, den Export von Lebensmitteln zu beschränken?
Wir haben eher das Problem, dass Lebensmittelexporte in Teilbereichen, zum Beispiel Magermilchpulver, nicht so laufen wie gewohnt, dass einzelne Märkte im EU und darüber hinaus Ausland nicht mehr das aufnehmen, was wir gewohnt sind. Italien als Absatzmarkt für Milch ist für Deutschland ganz wichtig. Das ist im Moment sehr schwierig. Das heißt, das Angebot im Inland wird eher größer als kleiner.
Kann man sagen, wenn man jetzt sich stark konzentriert auf die Lebensmittelerzeugung innerhalb Deutschlands, kann man sagen, dass diese Krise möglicherweise auch die regionalen Erzeuger stärkt?
Also das, was wir feststellen, ist schon eine große Aufmerksamkeit dafür, dass wir eine heimische, leistungsfähige Erzeugung brauchen von Lebensmitteln, Landwirtschaft, Verarbeitung, alles. Und ich denke schon, dass das den Blick sehr viel stärker auch auf Regionalität lenken wird.
Das wäre eine positive Folge der Krise?
Wir hatten ja eine Debatte in den letzten Monaten über Wertschätzung von Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft. Ich glaube, inzwischen wird es doch deutlich, was wir an dieser Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft haben.
Die Bauern klagen jetzt, dass ihnen Zehntausende Erntehelfer fehlen. Kriegen wir die laufende Produktion überhaupt aus den Gewächshäusern und von den Feldern in die Läden?
Ich denke, wir haben eine Lösung gefunden, die zweierlei miteinander vereinbart. Das ist, einen guten Teil des Bedarfs der Landwirtschaft an Saisonarbeitskräften zu decken und zweitens den Gesundheitsschutz dabei nicht nur zu berücksichtigen, sondern sicherzustellen.
Es gibt ja auch dieses Portal, das Land hilft, und da haben sich Zehntausende gemeldet. Tatsächlich ist aber die Zahl der Erntehelfer, die aus dem Ausland normalerweise nach Deutschland kommen, mindestens um den Faktor 10 höher, oder?
Also wir brauchen im Jahr etwa 280.000 bis 300.000 Kräfte aus dem Ausland, die auch diese Arbeiten gewohnt sind. Sie sind teilweise langjährig in den Betrieben und da ist in der Tat ein Stocken eingetreten und jetzt versuchen wir eben mit dem, was ich gerade gesagt habe, eine Lösung dafür zu finden, das zumindest teilweise aufzufangen. Es ist völlig klar, dass in Corona-Zeiten keine vollkommene Freizügigkeit und so wie es gewohnt ist, ablaufen kann, aber wir sind sowohl mit dem Berufsstand als auch mit dem Robert-Koch-Institut in Kontakt gewesen, welche Maßnahmen auf den Betrieben bei Einreise, Transport, Unterkunft und dann bei der Arbeit getroffen werden können, um die Risiken da zu minimieren.
Wenn Sie jetzt unter allem einen vorläufigen Strich machen, soweit das jetzt möglich ist, alles ändert sich in Tagen immer noch sehr schnell. Glauben Sie, das verändert unser Verhältnis zu Lebensmitteln und zur Versorgung?
Ich kann das nur in meinem Bekannten- und Freundeskreis beobachten. Die Diskussion hat sich ein wenig von der Seite, was ist denn gut für mich zu essen, dahingehend verlagert, dass das Lebensmittel an sich wieder in den Fokus rückt. Und insoweit hat sich da aus meiner kleinen Einblick, den ich da habe, schon was verändert. Was das Einkaufsverhalten angeht, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ist das jetzt wieder langsam in einen normalen Weg.
Hat sich Ihr Verhältnis zu Lebensmitteln nochmal verändert?
Bei mir sind Lebensmittel schon immer wichtig gewesen.
Ja.
Ich achte sehr darauf, weil bei mir zu Hause auch sehr viel gekocht wird und frisch zubereitet wird, was ich kaufe. Nein.
Vielen Dank. Das war Rainer Giesübel, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Ich werde mich hier in den nächsten Tagen mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung unterhalten. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.